Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Sitzung ist eröffnet.
Ja, und der Podcast auch. So eine richtige Sommerpause oder ja, so ein richtiges Sommerloch, das gibt's inzwischen ja eigentlich gar nicht mehr. Kürzlich hier im Podcast noch mit Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio drüber gesprochen. Da hielten wir auch eine Sondersitzung des Bundestages in der parlamentarischen Sommerpause eher für unwahrscheinlich. Ja, und nun haben wir eben gehört, wie Wolfgang Schäuble die heutige Sondersitzung eröffnet hat. Zur Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Verteidigungsministerin. Und viele sagen, Moment mal, das hätte doch jetzt wirklich nicht sein müssen. War das eher Machtinteresse als tatsächliche Notwendigkeit? Der Frage gehen wir gleich nach.
Nein, das ist eine Scheißfrage, auf Deutsch gesagt. Ja?
Der beschäftigt uns auch. Uli Hoeneß könnte als Präsident des FC Bayern aufhören. Deutet viel darauf hin und wir beschäftigen uns damit, warum er so prägend für den deutschen Fußball war.
Ja, ihr habt genauso wenig Ahnung wie die von Abendzeitung.
Dabei ist das hier der Tag vom Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes riecht es wahrscheinlich derzeit eher nach Holzspänen und Teppichkleber. Der ist nämlich im Moment nicht nutzbar. Es wird umgebaut. Und deshalb musste heute auch kräftig improvisiert werden in der Hauptstadt für die Sondersitzung des Parlaments, in der Annegret Kramp-Karrenbauer vereidigt wurde als neue Verteidigungsministerin. Das Ganze fand im Paul-Löbe-Haus statt, was ein paar Problemchen mit sich brachte, unter anderem eine grauenhafte Akustik.
Ich darf Sie bitten, den im Grundgesetz vorgeschriebenen Text der Eidesformel zu sprechen.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke, dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
Ja, über so heiligen Ton ärgern sich Radiomenschen nun mal. Es gibt aber auch eine Menge Leute, die sich über diese ganze Sitzung von heute ärgern. Warum konnte man mit der Vereidigung nicht bis nach der Sommerpause warten? Warum mussten die Abgeordneten dafür und für die anschließende Rede und Aussprache aus dem Urlaub zurückkommen? Das kostet ja auch eine ganze Menge. Hätte man da nicht warten können? Habe ich nachgefragt bei Frank Capellan, unserem Hauptstadtstudio-Korrespondenten.
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich persönlich würde sagen, ja, aber da gehen die Meinungen auseinander. Die Juristen sagen, das muss zeitnah passieren, nachdem sie vom Bundespräsident ins Amt gesetzt worden ist gewissermaßen. Dann muss sie auch vereidigt werden vor dem Bundestag. Ich würde sagen, und das war ja in der Debatte auch vielfach zu hören aus den Reihen der Opposition, man hätte durchaus warten können bis September. Also dieser ganze Aufwand, der ja noch erheblich vergrößert wurde dadurch, dass eben der Plenarsaal im Reichstag gerade mal nicht zur Verfügung steht, weil da umgebaut und renoviert wird. Also dieser ganze Aufwand, der war schon enorm.
Jetzt musste man umziehen ins Paul-Löbe-Haus. Magst du das Setting vielleicht einfach mal beschreiben da heute?
Ja, das Paul-Löbe-Haus ist ja so vis-à-vis vom Reichstag. Das ist ein großes Abgeordnetengebäude. Da sind riesige Sitzungssäle für Ausschusssitzungen, Untersuchungsausschüsse beispielsweise, die tagen da. Und es hat ein großes Foyer. Und da kriegt man durchaus mehr als 700 Menschen unter. 709 Abgeordnete hat der Bundestag derzeit. Aber von den Räumlichkeiten ist es nun, weiß Gott, nicht ideal. Also das ist so ein langer Schlauch und da hat man dann viele Stühle aufgestellt. Die Stühle hat man übrigens irgendwo gelagert, die Bundestagsverwaltung. Die braucht man auch immer wieder für die Bundesversammlung, wenn der Bundespräsident gewählt wird. Dann werden die in den Reichstag, in den Plenarsaal gestellt. Dann wird ja auch ein Riesenaufwand betrieben. Dann wird da auch alles umgebaut, weil ja in der Bundesversammlung dann weit über 1000 Leute sitzen, die man unterbringen muss. Also ganz ideal war es nicht. Wolfgang Schäuble hat dann auch die schlechte Akustik beklagt. Und wir Journalisten, für uns war es auch nicht ideal. Wir saßen dann im zweiten Stock, konnten da so ein bisschen runterschauen. Aber man hat versucht, so einen kleinen Bundestag da nachzubauen. Und ja, was uns angeht, die Technik, wir wurden dann mit unserer mobilen Technik in einen geschlossenen Raum verwiesen, weil ich als Reporter da nicht offen reden konnte und durfte. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Technik ist fast zusammengebrochen. Wir hatten da sehr schlechten Empfang. Und wer es gehört hat im Deutschlandfunk heute Mittag, hörte sich nicht gut an. Viele Aussätze. Also alles sehr provisorisch. Wie gesagt, ich würde sagen, hätte man anders haben können, ganz normal im September, hätte gereicht.
Viel improvisiert also für die Demokratie. Da mussten jetzt viele Abgeordnete auch spontan aus dem Urlaub anreisen. Ich habe aber gesehen, es sind auch diverse Plätze leer geblieben.
Das habe ich auch gesehen, ja. Und da haben wir dann auch direkt nachgefragt, welche sind denn leer geblieben. Und immerhin aus Unionsreihen, immerhin wurde ja die CDU-Vorsitzende da gerade zur Verteidigungsministerin gemacht und vereidigt. aus Unionsreihen, so haben wir gehört, waren etwa 30 Abgeordnete, die nicht gekommen sind.
Aha.
Warum auch immer, ich weiß es nicht. Möglicherweise war auch nicht jeder mit einverstanden, wie das Ganze da abgelaufen ist, wie sie zur Ministerin gemacht wurde oder sich selbst gemacht hat, im Gespräch mit der Kanzlerin, mit Angela Merkel. Also ganz so basisdemokratisch ist es ja nicht abgelaufen.
Aber warte mal, sagen. War das jetzt nicht so eine Sitzung, wo man kommen musste? Es sei denn, man hat eine richtig gute Entschuldigung oder zahlt eine Strafe?
Ja, also wenn du heiratest oder auf einer wichtigen Feier bist, dann bist du entschuldigt. Aber ansonsten muss man eine Strafe zahlen. Ich habe jetzt eine Zahl von 200 Euro, also nicht allzu viel im Kopf. Und dafür kann man dann sagen, okay, dann setze ich lieber meinen Urlaub fort. Also es waren in der Tat viele Plätze frei und dieses ganze Theater, also diese Rückrufaktion von Bundestagsabgeordneten nach Berlin, die wurde dann auch in der anschließenden Debatte nach der Vereidigung, wurde die immer wieder thematisiert. Da war Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die hat gesagt, ja, das war vielleicht ein Gedöns, sie war irgendwo in Griechenland auf einer Insel, musste mit der Fähre irgendwo hin und dann 4 Flüge, 2 Hotelübernachtungen, das hat auch Christian Lindner, ihr Parteivorsitzender, gesagt. Also es sei ein großer Aufwand gewesen und es kostet Geld. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Da sagen viele, es Peanuts. Die Rede ist von 100.000 Euro. Keiner weiß das so genau. Also die Abgeordneten legen jetzt ihre Flugtickets vor und die müssen erstattet werden, am Ende eben vom Steuerzahler. Die Bahncard haben sie sowieso, also Johannes Kahrs hat heute Morgen gesagt von der SPD, ich war auf Wangerooge und bin dann rübergefahren mit der Fähre und dann mit dem ICE von Hamburg aus nach Berlin gefahren, alles kein Drama, aber für manche war es eben doch umständlich und naja, weil im Grundgesetz eben steht, dass eine neue Ministerin vereidigt werden muss vor dem Bundestag.
Und ich meine, man muss ja auch sagen, einige Abgeordnete waren eh da, weil es Sondersitzungen, einige Ausschüsse gibt. Also für die war es jetzt kein Zusatzaufwand.
Ja, das wird dann auch immer wieder betont. Irgendwie habe ich so bei manchen auch rausgehört, Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionsvorsitzende, hat sich da auch gerechtfertigt, warum man denn diese Sondersitzung braucht. Also bei manchen hörte man so raus, die wollen sich entschuldigen und rechtfertigen, warum jetzt alle nach Berlin kommen müssen für einen Tag. Und dann wird eben auch immer wieder ins Feld geführt, Sondersitzung des Verkehrsausschusses wegen der Maut haben wir heute. Und dann gibt es noch Bildung und Forschung. Frau Karliczek hat da so ein kleines Problem, die Forschungs- und Bildungsministerin, weil sie eben diese Batteriezellenforschungsfirma in ihren Wahlkreis geholt hat. Und da gibt es Ärger. Darüber wird eben auch gesprochen heute. Na, und das relativiert dann das andere so ein bisschen.
Annegret Kamp-Karrenbauer, die hat diesen Posten ja übernommen, um im Kabinett zu sitzen, um auch ein Rederecht im Bundestag zu bekommen. Das verstärkt ihre Machtposition. Sie hat ja heute auch direkt eine Rede gehalten. Kann man es vielleicht vor diesem Hintergrund auch so ein bisschen so deuten, dass das Ganze jetzt schnell umgesetzt wurde, damit sie schnell diese Rede halten kann, damit sie jetzt tatsächlich schon so einen Machtimpuls setzen kann?
Kann man sicherlich, würde ich auch so tun. Also es ist ja auch umstritten, also heute fiel auch das Wort von Selbstinszenierung. Mhm. Es ist umstritten, dass sie ins Kabinett geht. Und vor ein paar Wochen, Anfang des Monats, hat sie noch gesagt, sie würde das nicht tun und sie will CDU-Vorsitzende mit Leib und Seele sein. Aber da hatte sie eigentlich einen schlechten Anfang, hat viele Fehler gemacht und das hat nicht so ganz geklappt. Und jetzt sucht sie, so interpretieren das viele und ich habe auch das Empfinden, jetzt sucht sie die große Bühne als Verteidigungsministerin und das war eben heute der Anfang. Also dann auch gerade dieser Auftakt mit einer Sondersitzung. Eigentlich ist ja hier relative Ruhe in Berlin und jetzt hat man den Fokus auf sie gerichtet. Da stand sie dann im Mittelpunkt. Naja, und sie hat es dann, du zielst ab auf die Rede, auch inhaltlich dann getan, hat nochmal einen Punkt gesetzt, hat gesagt, 2% Ziel. Daran halte ich fest, das hat wieder viel Ärger gegeben mit Blick auf die SPD. Also 2% der Wirtschaftsleistung sollen für Verteidigung ausgegeben werden. Da steckt noch ganz schön viel Musik drin. Also da gibt es auch wirklich Zoff mit dem Koalitionspartner, mit den Sozialdemokraten.
Das hat sich ja am Wochenende schon angekündigt, da hat sie das in einem Interview nochmal betont und aus der SPD kam direkt von mehreren Seiten super viel Widerspruch. Und du glaubst tatsächlich, das könnte die Koalition an der Stelle nochmal so richtig schön aufreiben?
Ja, das glaube ich schon. Das hat man heute gemerkt. Rolf Mützenich, der kommissarische Fraktionsvorsitzende der SPD, hat da eine bemerkenswerte Rede gehalten. Ja. Da haben viele gesagt, der hörte sich schon an wie ein Oppositionspolitiker. Der hat nämlich gesagt, und die SPD hat ja durchaus ein Problem. Man hat ja diesem 2%-Ziel, was ja Barack Obama einst mal auf den Weg gebracht hat, die SPD hat das unter einem Außenminister Frank-Walter Steinmeier mal mitgetragen. Und da muss man sich jetzt so ein bisschen von distanzieren. Und das hat Mützenich in der Weise getan, dass er gesagt hat, Obama schön und gut, aber jetzt sitzt eben Trump im Weißen Haus und der ist ein Rassist. Hm. Und da sehen dann Bündnisverpflichtungen doch ein wenig anders aus, wenn wir es mit einem so unberechenbaren amerikanischen Präsidenten zu tun haben, seine Argumentation. Und da wurde ihm dann von Unionsseite plumper Anti-Amerikanismus vorgehalten. Auch Christian Lindner von der FDP hat gesagt, das war nicht wirklich konstruktiv. Also die NATO steht vor der Spaltung und Trump dann im Bundestag einen Rassisten zu nennen, ist dann nicht gerade behilflich. Also es gab dann doch noch viel Ärger in der Aussprache.
Aber wenn Trump doch nun mal ein Rassist ist, warum soll man ihn dann nicht Rassist nennen dürfen?
Tja, gute Frage. Da beruht natürlich Politik dann auch immer darauf, dass man doch versuchen muss, auf diplomatischem Wege etwas zu tun. Ich meine, auch die Kanzlerin hat ja in ihrer Sommerpressekonferenz deutliche Worte gegenüber Trump gefunden. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube auch nicht, dass sich Donald Trump von Rolf Mützenich im Deutschen Bundestag dann wirklich allzu sehr beeindrucken lässt. Aber es war schon eben zu spüren, dass das auch eben zu Streitereien in der Koalition führen kann oder sollte die Koalition dann platzen, wird das ein starkes Thema auch im Wahlkampf sein können, weil sich die SPD gerade profiliert oder zumindest versucht zu profilieren als Friedenspartei, als Partei der Abrüstung und sagt, wir müssen da auf die Bremse treten, schön und gut, die Bundeswehr hat viele Probleme, da läuft einiges nicht, die braucht mehr Geld. Aber nur weil Trump jetzt immer wieder auf diesem 2%-Ziel beharrt, dass wir da jetzt direkt Hurra schreien müssen, das machen wir nicht mit.
Also wir haben auf jeden Fall ein Thema, über das wir dann spätestens nach der Sommerpause wieder ausführlich sprechen können. Ich danke dir erstmal für diese Eindrücke von heute.
Okay, tschüss.
So, jetzt reden wir im Podcast über einen 67-Jährigen, der Medienberichten zufolge an den Ruhestand denkt. So trocken hat es heute Morgen Andrea Schildke aus unserer Sportredaktion formuliert. Andere würden sagen, oh mein Gott, Uli Hoeneß könnte die Bayern verlassen. Das sind so ein bisschen Reaktionen zwischen Schnappatmung und Schulterzucken. Und das, obwohl das Ganze noch nicht mal bestätigt ist. Und deshalb haben wir auch echt überlegt, machen wir das überhaupt so berichterstattungsmäßig? Machen wir, so die Entscheidung. Aber Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, ihr habt ja auch wirklich intern lange diskutiert. Warum?
Ganz einfach deswegen, weil es ja das gute, bewährte Prinzip der zwei Quellen gibt. Und wir haben eigentlich nur die eine Quelle und das ist die Bild-Zeitung mit ihrem Artikel. Weshalb wir dann, also, aber man kommt trotzdem nicht an dem Thema vorbei. Das ist halt so die Krux. Einfach weil Uli Hoeneß so ein bedeutender und wichtiger Funktionär war, ist, kommt man nicht dran vorbei. Deswegen müssen wir natürlich dann auch darüber sprechen. Aber man muss halt echt aufpassen und ganz viel Konjunktiv benutzen, weil es ist einfach noch nicht bestätigt. Weder er hat bestätigt, noch der Verein hat irgendwas dazu gesagt. Beziehungsweise er hatte gesagt, ich melde mich Ende August nochmal wieder und saß im Aufsichtsrat. Und vorher sagt er nichts.
Ja, aber dass er sich Ende August melden will, das lässt einen ja auch schon ein bisschen vermuten, dass da irgendwas kommt.
Ja, und ich sag mal so, wenn das kompletter Humbug gewesen wäre, dann hätte irgendeine Seite gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Und wir haben natürlich dann auch ein bisschen rumtelefoniert und haben dann auch gehört, ja, das passt schon so. Mhm. Aber im ersten Moment, und es war ja dann gestern Abend schon, wo es rauskam und dann auch heute Morgen, bis wir das irgendwie gemacht haben, war halt schon so, wollen wir das wirklich so machen und so groß? Und im Zweifelsfall muss man das dann einfach so drehen und sagen, wir berichten über den Artikel. Mhm. Aber ist halt alles nicht so schön.
Aber man muss schon festhalten, Hoeneß ist gesprächswertig, weil er einfach eine der wichtigsten Personen im deutschen Fußball ist.
Ja, der hat den deutschen Fußball seit 1970 geprägt. Der war 10 Jahre Spieler in deutschen Nationalmannschaften, Europameister, Weltmeister, ist bei den Bayern, hat mit einer Ära dort geprägt, mehrmals deutscher Meister geworden, Europapokal der Landessieger, alles und darauf dann eine 30-jährige Managerkarriere gemacht und den FC Bayern zu dem Verein gemacht, der er heute ist. Und eine polarisierende öffentliche Figur ist er dazu ja auch noch. Und dafür braucht er ja gar keine Steuer hinterziehen. Das hat er vorher schon geschafft.
Ja. Lass uns aber erstmal noch ganz kurz beim Sportlichen bleiben. Weil wenn du sagst, er hat die Bayern auch als Manager mitgeprägt, inwieweit hat er da in seiner Position eigentlich was über den Trainer zu sagen, was über den Kader zu sagen? Also wie viel Macht hat er da tatsächlich?
Er hatte sehr viel Macht. Und,
jetzt hast du in Vergangenheitsform gesprochen.
Ja, weil er in der Zeit immer mehr natürlich auch Macht abgegeben hat, beziehungsweise er ist immer noch der Strippenzieher, der Strippenzieher im Verein. Aber als er angefangen hat, Anfang der 80er, da war er wirklich der Manager, so wie das damals auch bei den Clubs war. Heutzutage ist das ja deutlich aufgeteilter, aber da war er ja fast der Patriarchat von Bayern München. Und hat dann nicht nur Spielertransfers gemacht und Trainer geholt, sondern auch Merchandise zum Beispiel. Etwas, was hier in Deutschland ja relativ unbekannt war, aus den USA rübergeholt und dadurch dann die wirtschaftliche Stärke des FC Bayern auch mit aufgebaut. Also er hat nicht nur auf dem Platz sozusagen dafür gesorgt, dass der sportliche Erfolg da war, sondern im Fußball braucht man Geld. Und er hat auch dafür gesorgt, dass das Geld da war durch seine Geschäftigkeit.
Und wenn das Geld da ist, hat man auch genügend Kohle, um sich die allerbesten Spieler zu kaufen. Also könnte man eigentlich sagen, er hat damit langfristig den FC Bayern zu einem der erfolgreichsten Clubs gemacht.
Ja, er war mit einer der ersten und dann vor allen Dingen halt auch derjenige, der es am langfristigsten durchgezogen hat, der halt, jetzt mal platt gesagt, verstanden hat, wie das Business funktioniert und verstanden hat, okay, wie holen wir Geld rein? So, und wie hole ich immer Geld rein für den FC Bayern München, damit der halt national und dann möglichst auch international Vormachtstellung hat?
Du hast das Stichwort Steuerhinterziehung schon gebracht. Hoeneß war im Knast dafür, ist verurteilt worden wegen 7 Fällen von Steuerhinterziehung, und zwar in Höhe von 28,5 Millionen Euro. Durfte dann etwas eher raus wegen guter Führung, und seine Kritiker, die halten ihm das ja eigentlich heute noch vor. Für seine, ich sage mal, Fans scheint das allerdings gar nicht mehr unbedingt so ein Problem zu sein.
Nö. Also deswegen hat das ja auch geschafft. Also er wurde 2014 verurteilt, 2016 im Januar kam er raus, genau zur Hälfte. Also das Minimale hat abgesessen. Und Ende des Jahres 2016 war er auch schon wieder auf den Posten zurück, die er verlassen hatte. Also dann war er wieder Präsident des FC Bayern München und war wieder im Aufsichtsrat und da der Vorsitzende. Und das ging alles glatt. Der Höpfner, der vorher die Position besetzt hatte, eigentlich warm gehalten hat, mehr hat er nicht gemacht, gefühlt, hat gesagt, okay, wenn Herr Hoeneß wieder zurückkommt, dann gebe ich meine Plätze auf, und ihm wurden alle Türen wieder geöffnet. Eben aufgrund, weil er halt den Verein so aufgebaut hat, wie es halt heute ist. Und die Leute, die da halt auch sitzen, ja auch größtenteils von Hoeneß reingeholt wurden.
Also, das heißt, er hat sich auch eine stabile Machtbasis innerhalb des Vereins geschaffen. Er war aber, du hast es auch schon gesagt, ich spreche auch schon in der Vergangenheitsform, er ist auch nicht immer der Allernetteste, das kann man, glaube ich, auch so sagen. Es gab letztes Jahr eine durchaus legendäre Pressekonferenz, wo Rummenigge und Hoeneß sich sehr über die Berichterstattung echauffiert haben, die Presse angegriffen haben, aber auch Experten angegriffen haben. Kritikfähigkeit sollte man ihm also auch nicht attestieren.
In einem sehr begrenzten Rahmen, glaube ich. Ja, nee, also ich habe es ja von gerade schon gesagt, ein polarisierender Mann, der vor der Steuerhinterziehung und auch danach es auch nicht gescheut hat, in der Öffentlichkeit Kontrahenten, andere Trainer anzugreifen, hatte lange Jahre eine große Feindschaft mit Willy Lemke von Werder Bremen, hat durch ein Zeitungsinterview verlauten lassen, dass Christoph Daum Drogen nimmt, was dann ja auch stimmt. Aber das muss man auch erstmal machen, im Zeitungsinterview von einem verschnupften Daum zu reden und den designierten Bundestrainer so abzusägen. Also ja, Uli Hoeneß ist bekannt dafür, dass er in der Öffentlichkeit geht. Und das ist halt auch jetzt, das kommt jetzt aber zurück. Also all die Jahre, wo er so ein bisschen den Freifahrtschein hatte, und das auch von den, vor allem von den Bayern-Fans, also von anderen Fans, wurde er gut und gerne gehasst, ja. Aber das ist ja auch nicht schlecht, solange die Fans des eigenen Vereins mitgehen. So. Und das ändert sich, oder das hat sich geändert, jetzt im vergangenen Jahr eben durch diese Pressekonferenz und durch sein generelles Auftreten in der Öffentlichkeit. weil er eben nicht mehr in der Position ist, in der er 30 Jahre lang war, als Alleinherrscher und Alleinbestimmer, sondern als Präsident. Und da soll man ein bisschen präsidiabler sein und so weiter und so fort. Und das war er halt, nachdem er aus dem Gefängnis zurückgekehrt ist, war er das einfach nicht mehr. Du hast die Pressekonferenz angesprochen, wo gesagt wurde, die Würde des Menschen ist unantastbar, als es darum ging, dass man nicht über Spüle herzieht. Und er sagt über Mesut Özil, der hat einen Scheißdreck gespielt. Und er sagt über Juan Bernat in der gleichen Pressekonferenz, der hätte uns fast die Champions League gekostet, deswegen haben wir ihn am Abend dann praktisch verkauft. Und als dann Paul Breitner, mit dem er 74 Weltmeister geworden ist, dann auch in der Öffentlichkeit gesagt hat, so kann man nicht auftreten als FC Bayern München, dann führte das dazu, dass Paul Breitner seine Ehrenkarten loswerden musste und nicht mehr auf die Ehrentribüne konnte. Und der Anruf kam nicht von Hoeneß, sondern da hat Hoeneß dann einen Stellvertreter vorgestickt. Und das alles, dieser Umgang mit Spielern, wo immer gesagt wird, der FC Bayern, das ist eine Familie. Ja, wir sind, das ist auch ein Bild, was Hoeneß all die Jahre kolportiert hat. Und das hat er so eingerissen und das hat die Fans auf die Barrikaden getrieben letztes Jahr bei der Mitgliederversammlung. Und er wurde auf offener Bühne, wurde ihm das 1, 2, 3 aufgelistet und dann gab es Applaus. Und das war ein bitterer Moment, glaube ich.
Das klingt dann auch so, als würden ihn einige nicht unbedingt vermissen, würde er jetzt tatsächlich gehen. Wovon wir an dieser Stelle einfach mal ausgehen, das gibt mir nämlich die Gelegenheit zu fragen, was folgt?
Ja, also bei den Fans, die ein bisschen näher dran sind und sich für Vereinspolitik interessieren, ist es eine Mischung aus Erleichterung und Wehmut. Wehmut, weil er eben so eine prägende Figur war, aber Erleichterung, weil jetzt was geschafft werden kann. Ist aber wirklich die Frage, ob das jetzt der große Wandel wird, auf den vielleicht manche hoffen. Denn mit Herrn Heiner, der da kommen soll, kommt ein sehr guter Freund von Hoeneß oder soll ein sehr guter Freund von Hoeneß da reinkommen. Mhm. Die beiden kennen sich seit Anfang des Jahrtausends. Da war Heiner bei Adidas, war von 2001 bis 2016 Adidas Aufsichtsratsvorsitzender oder CEO war er von Adidas. Und Adidas gehört ja auch ein Teil von Bayern, also da geschäftlich bestehen ganz enge Bande. Mhm. Und die beiden sind aber sehr gut befreundet. Als die Tochter von Heiner gestorben ist, war Hoeneß auf der Beerdigung. Und als Hoeneß im Gefängnis war, war Heiner einer derjenigen, die als Erster ihn im Gefängnis besucht haben. Und wir haben letztes Jahr ein Interview gegeben in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo sie wirklich, also wirklich dicke waren. So. Und dann ist natürlich die Frage, ist das jetzt einfach nur ein Manöver von Hoeneß, sich selber zurückzuziehen, wo auch gar nicht klar ist, geht er komplett aus den Gremien raus, weil in der Bild-Zeitung ist nur, er geht von den obersten Posten weg. Heißt nicht, dass er aus den Gremien komplett rausgeht. Und platziert mit Heiner jemanden, der ihm trotzdem sehr wohlgesonnen ist und der im Zweifelsfall auf sehr kurzem Dienstweg erreichbar ist.
Also im Moment alles noch konjunktiv. Ende August wissen wir dann mehr. Ich danke dir bis hierhin.
Sehr gerne.
Mittwoch, der 24. Juli 2019. Der Tag im Deutschlandfunk. Morgen an dieser Stelle wieder mit Sarah Zerback. Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihre Fragen an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sagt danke fürs Zuhören. Tschüss.